Entwicklung, wie der Name ja schon sagt, da ist was, was man auspacken kann, ne, was vielleicht ein bisschen verwirrt ist, was ein bisschen verdüttelt ist, was man sozusagen befreien kann, was sich auch vergrößern kann, und zwar etwas, was schon da ist. So hingehend ist das meine Aufgabe, den Rahmen dafür zu geben, dass diese Entwicklung dann möglich wird. Und das ist natürlich eine Frage von Beziehung dann.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Christoph Jan Kramer. Christoph ist Heilpädagoge, Kunsttherapeut und Kenner der Entwicklungspsychologie und Systemiker. In seiner Arbeit kümmert sich Christoph als Leiter der Frühförderung der heilpädagogischen Hilfe in Osnabrück um kleine Menschen, deren Entfaltung besondere Aufmerksamkeit bedarf. Christoph sagt, Entwicklung braucht Beziehungen und einen Raum, in dem wir zulassen, dass jeder sich auf seine einzigartige Weise entfalten kann. Diesen Raum gilt es zu geben und zu halten.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Christoph Jan Kramer zu begrüßen. Hallo Christoph.
Hallo Martin.
Christoph, du bist Leiter der Frühförderung der heilpädagogischen Hilfe in Osnabrück, bist Diplom-Heilpädagoge, Kunsttherapeut und Kenner der Entwicklungspsychologie und Fan der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Und das hat uns ja auch zusammengebracht und schon viele ko-kreative Projekte in unsere Community-Haltung erweitern zusammen starten lassen. Und mich interessiert heute ganz besonders dein Blick auf Entwicklung, weil du sozusagen schon von Anfang an dabei bist bei Menschen, wenn sie sich entwickeln. Vielleicht erzählst du ein bisschen was von deinem Berufsfeld. Was macht man eigentlich in der Frühförderung?
Ja, Frühförderung ist für Kinder, die in ihrer Entwicklung Besonderheiten zeigen, Entwicklungsverzögerungen, klassisch sagt man von Behinderung bedroht oder behindert, wobei man mit diesem Begriff ja auch immer aufpassen muss, welche Türen da aufgemacht werden. Ich rate immer dazu, Behinderung eher wie Verkehrsbehinderung zu verstehen. Also es ist etwas, was zwischen Menschen ist und nicht Menschen angerechnet werden sollte. Und Kinder, die in ihrer frühen Entwicklung im Alter von 0 bis 6 Jahren so in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen noch Unterstützung brauchen. Für die gibt es das Angebot der Frühförderung. Es ist ein staatliches Angebot, das ist für die Eltern immer kostenlos, wenn der Bedarf halt da ist, und geht bei uns in der Regel ein Jahr. Das ist also eine relativ lange Zeit, weil Entwicklung eben auch Zeit braucht.
Und jetzt schaut man ja gerne so drauf, ja, das Kind funktioniert nicht richtig. Na, jetzt könnte ich mir aber vorstellen, du sagtest ja schon, Entwicklung hat auch immer was mit Beziehung zu tun und in Beziehung gehen. Insofern umfasst das wahrscheinlich mehr als nur den Blick auf das Kind.
Frühförderung ist grundsätzlich als Teil der Heilpädagogik immer Ziel, einen ganzheitlichen Blick auf das Geschehen zu werfen. Also ein Kind ist ja nicht losgelöst von seiner Umwelt, sondern Teil seiner Umwelt, und alle Faktoren sind entscheidend für die Entwicklung. Und nur wenn alle Teile gut zusammenpassen und zusammen harmonieren, dann kann Entwicklung auch die optimalen Bedingungen finden.
Und jetzt kenne ich ja selber aus eigener Erfahrung, manchmal hat man ja so einen defizitären Blick auf Kinder, so nach dem Motto, das funktioniert nicht so richtig, den musst du mal wohin schicken. Ja, und das stelle ich mir auch schwierig vor. Oder mich würde mal interessieren, was ist denn euer Blick auf diese Entwicklungsorientierung?
Ja, Entwicklung ist ja ein stetiger Prozess, der findet immer statt. Die Frage ist immer, was man davon sieht. Häufig haben wir als Erwachsene, aus Erwachsenensicht, eine Meilensteinbetrachtung. Also kann das Kind laufen, kann das Kind sprechen. Diese Meilensteine sind natürlich super schnell abzutesten. Da kann man, kann ich dich auch mit dem Kind zusammenbringen und du beobachtest es mal eine Stunde und dann wirst du gewisse Meilensteine einfach gesehen haben im Spielverhalten des Kindes. Daher sind die natürlich immer großes Thema. Trockenwerden ist auch ein großes Thema. Da tauscht man sich auf dem Spielplatz drüber auf. Und dann gibt es aber natürlich die eigentliche Entwicklung, die ständig vorangeht und die ist aber nicht zu Ziel gerichtet, wie jetzt will ich laufen lernen oder jetzt will ich sprechen lernen, sondern sie hat immer eine Entdeckungsfunktion für die Welt. Angetrieben von dem kindlichen Interesse, von der kindlichen Neugier, versucht es mit den Außensignalen, die es bekommt, seine Welt zu erfahren und der Sinn zu geben. Ja, und das ist ein stetiger Prozess, der teilweise dann auch zu Rückschritten führt. Also beispielsweise, wenn ein Kind anfängt, Sprache zu entdecken, dann wird Sprache häufig was ganz Privates. Dann wird Sprache nur noch zu Hause eingesetzt. Eben weil das Kind sich gleichzeitig bewusst wird, die da draußen sind ja gar nicht meine Bekannten, mit denen teile ich das jetzt mal gar nicht. Ne? Und wir denken ja so, Sprache ist ja der Schlüssel zur Welt. Ne? Wenn du jetzt Sprache hast, müsstest du ja eigentlich losgehen und alle vollquatschen, aber nein, häufig ist da auch so eine Phase von, ich habe Sprache für mich entdeckt, aber ich benutze die nur mit Leuten, denen ich auch vertraue.
Mhm. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, du triffst ja eben nicht nur auf ein Kind, sondern auch ein System, das einer Familie oder eines Umfeldes, das unter Umständen ja auch vielleicht Erwartungen hat an euch, ja, oder an das Kind. Wie geht er denn damit so um? Was ist denn so typisch? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ich erkläre häufig das Ganze so am Beispiel vom 1000-Meter-Lauf. Das ist für viele noch so eine traumatische Erinnerung aus der Schulzeit. 1000-Meter-Lauf, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wie es damals war, aber viele können sich in die Situation nochmal reinversetzen. Also 2,5 Mal um Platz. Das erschien immer, wenn man nicht gerade der Sportcrack war, für sehr herausfordernd. Dann sage ich immer, wir schauen uns einfach mal das an, wie die loslaufen und dann halten wir nach einer gewissen Zeit das Bild mal an, machen so ein Standbild und dann sehen wir das Kind, um das wir uns kümmern wollen, nennen wir es jetzt mal den kleinen Martin. Der kleine Martin, der hat einfach einen Abstand zu den anderen, der hängt etwas zurück. Ja, da haben wir also eine gewisse Entwicklungsverzögerung. Und das ist dann ja so der Moment, wo klassisch dann eine Frühförderung gerufen wird und sagt, ja, wäre jetzt toll, wenn der Martin da mal wieder aufholen würde. Dann ist die Erwartung von Erwachsenen in diesem Bild, dass, wenn wir das jetzt wieder starten, das Rennen, doch in der nächsten Kurve der Martin ganz vorne ist. Ne? Also der hat aufgeholt und am besten schon überholt. Und wer selber mal in dieser Situation war, dass beim 1000-Meter-Lauf die anderen weggelaufen sind, der hat bestimmt nie dieses Gefühl gehabt, boah, jetzt gebe ich aber Gas. Na, in der nächsten Kurve habe ich die alle überholt und dann gucken die aber komisch. Das ist eigentlich nicht das, was natürlich ist. Natürlich ist, dass man mit Seitenstechen sich am liebsten an den Wegrand legen möchte und abgeholt werden möchte, das Rennen für gescheitert erklärt oder halt versucht zu Ende zu gehen. Auf jeden Fall nicht Gas zu geben. Und ein wichtiger Moment ist halt, Eltern und auch ErzieherInnen das klarzumachen, dass wenn ein Kind erstmal diesen Rückstand gemacht hat, dann bedeutet das ja, bisher hat es sich in seiner Entwicklung immer langsamer entwickelt als alle anderen. Und wenn wir jetzt eine Förderung starten, ist es schon ein Erfolg, wenn wir schaffen, das Entwicklungstempo der anderen aufzunehmen. Das heißt, am Ende des Rennens ist der Abstand nicht mehr größer geworden, sondern gleich geblieben. Das wäre eigentlich schon ein Erfolg. Und Erwachsenensicht ist aber immer höher, schneller, weiter. Die kommen dann schneller ins Ziel. Und das führt häufig schon zu einer Erwartungshaltung, die halt verkehrt ist. Und Teil der Frühförderung ist dann, diese Erwartungshaltung auch erstmal zu erfragen und mitzubekommen. um in dem Beispiel zu bleiben, ne, der eine schreit dann halt, na, trink mal erst was, ne, und der nächste ruft, Martin, lauf, lauf, ne, und dann ist das Kind natürlich erst recht verwirrt und weiß nicht, was los ist. Es ist also wichtig, dass das Umfeld sich erstmal abstimmt, was ist jetzt gerade dran? Und die Kinder haben dann eine ganz normale, gesunde Reaktion, die sagen dann, ich will das nicht, ich kann das nicht, ich mach das nicht. Und dann sind wir Erwachsene meist auch aufgeschmissen, weil wir dann feststellen, oh, das sind ja selbstständige Wesen, wir haben da gar keinen direkten Eingriff. Und dann ist das ja letzten Endes der Grund, warum wir gerufen werden, weil man nämlich mit seinen normalen Bordmitteln nicht weitergekommen ist. Und dann ist es wichtig, dass man sich einigt, was ist jetzt dran. Und wenn man dann gesagt hat, okay, wir wollen jetzt wieder laufen, dass man auch schaut, wie kann man den Weg optimieren, den das Kind jetzt gehen möchte. Und das ist der Weg des Kindes. Da kann man, von außen kann man nur Ideen geben, aber das Kind wird das übernehmen, was für sich selber hilfreich ist. Und der Rest geht einfach auch verloren. Da muss man viel probieren.
Das finde ich auch sehr spannend, dass du mir auch erzählt hast, dass ihr dann eine gewisse Methodik für euch gefunden habt und die auch als Mentoren an eure Kolleginnen weitergebt. Wie sucht ihr Leute aus, die genau zu eurer Philosophie passen und was ist so eure Philosophie?
Ja, also es fängt im Grunde schon im Bewerbungsprozess an, dass wir halt ein Reverse Recruiting machen. Das heißt, wir von der Frühförderung bewerben uns im Grunde im gleichen Maßen bei der BewerberIn wie die bei uns. Das ist manchmal auch eine etwas irritierende Situation für BewerberInnen, weil die das nicht kennen und immer denken, dass sie einen großen Redeanteil selber haben müssen, damit sie eine Chance haben und versuchen, ihre Sachen loszuwerden. Schon da geht es darum, ob es so zusammen schwingt, würde ich mal sagen. Das ist also die Dynamik im Raum. Ich mache das immer mit einem sehr netten Kollegen aus der Mitarbeitervertretung, sodass ich nachher auch so einen Rundumblick habe und wir quasi zusammen zu einer Einstellung kommen. Und da gibt es schon immer eine Frage, die für mich so eine entscheidende Frage ist, eine Fördersituation, eine klassische Fördersituation, die vorkommen kann, dass man mit seinem Material in den Kindergarten kommt und das Kind möchte die Förderung aber in dem Moment nicht machen. Es fängt an zu weinen, ne? Und wie geht man damit um? Das ist so eine spannende Frage und da gibt es ganz unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Ich will jetzt auch gar nicht verraten, welche ich gut finden würde, sonst ist meine Zahnschmerzfrage nicht mehr da. Aber entscheidend ist, dass man da einfach auch schnell rausfinden kann, aus welchen Gesichtspunkten entscheidet jemand da, was er macht oder was er nicht macht. Und daran kann man schon erkennen, ob das zu unserer Philosophie so passt. Grundsätzlich sind wir halt der Meinung, dass wir Kindern den Raum für Entwicklung geben wollen. Und das bedeutet, dass wir uns eben auf die Entwicklung des Kindes einlassen und nicht den Königsweg haben, den wir einfach dem Kind beibringen, sondern wir schauen, wie löst das Kind seine Entwicklungsaufgaben bisher, welche sind weiterhin gut möglich und das Kind hat noch nicht den Weg gefunden. Und welche sind aber auch tatsächlich ein Holzweg, der einfach nicht funktionieren wird. Ein Beispiel beim Puzzeln. Wer nur mit Versuch und Irrtum arbeitet, der wird in seinem Leben nicht glücklich mit Puzzeln werden. Da ist man ab 4, 5 Teilen einfach raus aus der Nummer. Und da ist es dann halt wichtig herauszufinden, wie geht ein Kind denn vor, wenn es puzzelt. Und Erwachsene haben dann halt gleich so Königsideen wie, such doch mal die Ecken. Ja, kennst du vielleicht auch noch. Und heutzutage sind das ganz oft Rahmenpuzzle. Und diese Rahmenpuzzle haben sogar runde Ecken. Ne? Also runde Ecken. Und wir sagen also den Kindern, such doch mal Ecken. Es sind echt runde Ecken, was ja vom Konzept schon mal verrückt ist. Und trotzdem sind die Kinder so nett und suchen dann runde Ecken, was ja schon zeigt, wie kooperativ Kinder so sind. Und legen die dann auch in die Ecken rein, aber das bringt nichts. Ne? Also wenn man nach einer Woche wieder guckt, wird man feststellen, das Kind kann immer noch nicht puzzeln. Ne? Hat auch keinen Zugang gefunden. Dann ist die nächste Idee von Erwachsenen häufig, such doch mal die Himmelteile. Ne? Oder Bodenteile, geht genauso. Ne? Und Himmelteile, das sind die Teile mit am wenigsten Kontrast. Ne? Also es gibt ja inzwischen so monochrome, ganz weiße Puzzle. Wer das toll findet oder sein Puzzle immer umdreht, um mit der grauen Seite zu puzzeln, für den ist das natürlich die Lösung. Ne? Also die Leute scheinen es zu geben, sonst würden sie sich dieses Puzzle nicht verkaufen. Aber ich glaube, bei Kindern ist das eher sehr selten anzutreffen. Aber Kinder machen das trotzdem, fangen so an und sind dann halt, nachdem sie die blauen Teile rausgesucht haben, mit Versuch, Irrtum wieder dabei, jedes an jedes zu prängeln. Ne? Und dann auch häufig ja bereit, die notwendige Gewalt dafür anzuwenden, dass die Teile dann auch zusammenpassen. Auf jeden Fall, das ist auch keine Strategie, die für dich funktioniert. Und die eigentliche Frage ist ja, warum will das Kind denn puzzeln? Ne? Das sucht sich ein Puzzle aus dem Regal aus im Kindergarten. Warum macht es das? Was hat es daran interessiert? Ganz häufig ist es motivlastig. Und ich bin jetzt im gewissen Alter, ich müsste jetzt eigentlich Paw Patrol benutzen, aber da kann ich immer die Namen nicht. Deswegen bleibe ich mal bei Bob dem Baumeister. Und dann sucht sich das Kind halt Bob dem Baumeister aus und möchte halt ein Puzzle mit Bob dem Baumeister machen. Und der erste Impuls des Kindes ist aber dann, ich mach das mal komplett auf den Tisch. Ich hol's direkt raus. Und dann liegt es da und dann fange ich an zu puzzeln und irgendwann bin ich mit Bob dem Baumeister fertig und stelle fest, was war denn noch da drauf? Weiß ich gar nicht. Einige Kinder sind dann so intelligent, die drehen dann das Puzzle um, weil auf der Rückseite häufig ja Werbung ist und manchmal auch das Puzzle abgebildet ist, aber häufig haben die sich gedacht, eigentlich ist es viel besser, wenn wir dann noch andere Puzzle anpreisen. Also findet man da das Motiv auch nicht. Ne? Und wenn ich das erstmal erkannt habe, aha, so geht das Kind hier vor, dann kann ich mit einem kurzen Haltstopp, nachdem das Kind das Puzzle aus dem Regal geholt hat, das unterbrechen und sagen, lass uns einmal kurz angucken, was sehen wir denn hier? Ne? Und dann geht man einfach durch, ah, Bob der Baumeister und daneben ist Mixi, ach, dann geht's mit Mixi weiter. Ne? Und schon hat das Kind eine Idee davon, wie es weiter puzzeln kann. Und jedes Mal, dass das dann wirklich geklappt hat, dass das Puzzle fertig wird, wird ja dieser Weg, der Lösungsweg ja wahrscheinlicher. Ne? Das ist ja das Hebbsche Gesetz, dass dann die Synapsen auch wieder zusammenfunken, die schon mal zusammen gefunkt haben. Ne? Also das Netzwerk wird immer stabiler und dieser Lösungsweg wird immer wahrscheinlicher und schon kann eine Förderung funktionieren. Und letzten Endes ist es aber der Lösungsweg des Kindes. Es kann auch sein, dass das Kind nach Farbe oder nach Formen puzzelt. Ich muss dafür halt offen sein und erstmal ganz viel zurückstecken von dem, was ich denke, was ich da gerade sehe. Und das ist für Erwachsene halt schwierig, weil wir eigentlich immer sofort glauben zu wissen, wie alles funktioniert.
Das heißt, Menschen, die sozusagen eure Philosophie aufnehmen, müssen diese oder können diese raumgebende, forschende Haltung einnehmen und sagen, mal gucken, wie jetzt dieses individuelle Kind vielleicht seinen Weg findet. Ne?
Ja, das klingt jetzt so groß, als könnten sie das wirklich. Ne? Also das Können ist halt eine andere Sache. Erstmal ein ganz klares Wollen. Das ist die Position, die man gerne einnehmen möchte. Und zur menschlichen Natur gehört es einfach dazu, an solchen Aufgaben auch immer wieder zu scheitern. Und deswegen sprechen wir auch ganz gerne vom grandiosen Scheitern. Grandios wird für mich Scheitern dann, wenn ich bereit bin, aus dem Scheitern was zu lernen. Also in der Regel hat ja keiner Lust, Fehler zu machen und erst recht nicht zu scheitern. Aber eigentlich sind das ja alles Lernmöglichkeiten. Und zwar nicht nur für mich, wenn ich die teile, ist es auch eine Lernmöglichkeit für meine Kollegin. Und das ist ein wichtiger Teil bei uns, dass wir in dieses System reinfinden. Das hat ja viel mit Vertrauen zu tun, mit Vertrauensräumen auch, dass man bereit ist zu sagen, okay, das ist mir heute grandios schiefgelaufen.
Weil du ein Lernangebot an das Kind gegeben hast und das Kind hat gesagt, nö, dein Weg hier ist nicht meiner.
Ja, das Beispiel mit der Holzeisenbahn, jetzt inzwischen weiß ich, dass Holzeisenbahn ein Begriff ist, der natürlich in sich Quatsch ist, aber dann denkt man, das kann man gut mitnehmen, da kann man schön was draus bauen, konstruieren und dann hat man aber genau die Phase, wo Kinder halt alles auf ihre Flugfähigkeit austesten und dann ist da die Glasvitrine der Eltern und man hat halt wirklich Sorge, dass diese Holzteile dann doch noch irgendeinen Schaden an der Vitrine anrichten und dann ist man halt grandios gescheitert, ne? Weil man halt gedacht hat, boah, ich habe jetzt hier ein super motivierendes Material zur Konstruktion und das wird bestimmt eine gute Stunde und hat aber sich vertan. Und das Wichtigste daran ist dann wirklich auch, das den Eltern auch zu zeigen und zu sagen, hier, ne, habe ich gedacht, funktioniert nicht. Ne, beim nächsten Mal probiere ich was anderes, kann aber auch wieder scheitern. Wir probieren das zusammen aus und dann entdecken Eltern eben auch, ach, da ist jetzt nicht irgendein fremder Superexperte, der hier vorbeikommt, sondern es ist jemand, der mit mir und meinem Kind zusammen den weiteren Weg entwickelt.
Wird das denn manchmal erwartet? Ihr seid ja die Experten. Ihr müsst da jetzt eine Methode haben, die dann funktioniert.
Natürlich, viele Eltern haben eine klare Vorstellung davon. Du hast es ja vorhin schon so gesagt, so ein Defizit, das da ist, das soll dann weg sein. Das ist schon so eine Grundidee, die man natürlich hat. Aber wir können uns einfach nicht von den Ergebnissen abhängig machen, weil wir können nur eine Wissensproduktion bei den Kindern anstoßen. Das Ergebnis haben wir nicht in der Hand, aber wir haben den Weg in der Hand. Und wir können beim Weg immer entscheiden, ist das jetzt mit dem jetzigen Wissen zum jetzigen Zeitpunkt das Richtige. So versuchen wir vorzugehen und das auch transparent zu machen. Ja, bei uns gibt es regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr, auch eine Überprüfung der Entwicklung, wieder eine aktuelle Diagnostik, sodass wir uns auch dem Ergebnis dann stellen. Ne, das heißt jetzt nicht, ihr dürft uns nicht am Ergebnis messen, aber wir wissen ganz genau, dass wir das Ergebnis nicht in der Hand haben, aber sehr wohl den Prozess. Und darum konzentrieren wir uns auf den Prozess.
Und da habt ihr auch so ein Mentoring-Programm, wo ihr sozusagen über 2 Jahre eure neuen Kolleginnen mit diesem Prozess vertraut macht.
Ja, so ein ganzheitlicher Ansatz bedeutet ja auch immer, dass ich enorm viel Wissen haben muss. Ich muss mich im medizinischen Bereich auskennen, muss die Therapeuten kennen, die Therapiemöglichkeiten vor Ort, muss die Einrichtungen kennen, die sind die Besonderheiten der Zugangswege, Antragswege, all solche Dinge muss ich kennenlernen. Und natürlich muss ich in dieses Modell von Frühförderung auch reinfinden und mich auch in einem Raum selber wahrnehmen, in dem ich das Vertrauen habe, auch grandios zu scheitern. Ich kann ja nicht jemanden einstellen und sagen, ab morgen kannst du grandios scheitern und das machst du dann auch, ne? Sondern natürlich ist der Impuls, egal ob die vorher schon woanders gearbeitet haben oder neu im Berufsfeld sind, gerade vom Studium kommen, das ist natürlich nicht so, dass wir eine Kultur haben, in der jeder sofort seine Fehler offenbart. Da muss man und da darf man auch das System erstmal abchecken, ob das Vertrauen auch wirklich da geteilt werden kann. Und das braucht in der Regel nicht 2 Jahre, aber was 2 Jahre schon braucht, ist wirklich in alle Nuancen auch reinzukommen. Und das ist einfach ein Erfahrungswert, das ist jetzt auch keine wildromantische Verklärung, dass ich sagen würde, ich gönne den mal 2 Jahre, sondern 2 Jahre ist auch der Erfahrungswert, den man tatsächlich braucht, um so anzukommen, dass man mit den meisten Sachen erstmal umgehen kann. Wie gesagt, es ist ja ein weiteres Lernen auch für die weitere Zeit. Man lernt in jedem Förderprozess.
Weil die natürlich dann, die von euch geschult sind, letztendlich hierarchiefrei dann zu den Kindern hingehen und dann eben auch selbstverantwortlich handeln.
Genau, das ist, Frühförderung ist ja eine, wir sind in großen Teilen aufsuchende Frühförderung. Also wir haben auch Angebote, die wir selber machen in der Einrichtung der Frühförderung. Das ist aber wirklich ein sehr geringer Teil. Meistens ist es aufsuchend in den Familien, in den Kindergärten oder wir haben auch Gruppenangebote, inzwischen Waldgruppen, therapeutisches Zaubern, da ist alles Mögliche auch dabei, jeweils schauend, was gerade für die Kinder richtig ist. Wir haben aktuell über 500 Kinder in der Betreuung und dementsprechend haben wir auch ein gewisses Portfolio an Fördermöglichkeiten. Wenn ich nur 10 Kinder in der Betreuung hätte, wird sich eine Zaubergruppe wahrscheinlich nicht lohnen. Oder ja, eigentlich wird sich die immer lohnen, glaube ich. Aber je mehr Kinder man hat, desto mehr kann man auch spezielle Sachen auch anbieten.
Ich stelle ja in meinen Seminaren und Workshops auch mal gerne eine Frage oder lass einen Satz vervollständigen. Menschen verändern sich durch. Pünktchen, ja. Und das ist immer ganz interessant, was wir dann sagen, was wir glauben, wie sich Menschen eigentlich verändern. Auf welche Vorannahmen triffst du denn da so?
Ja, also die Vorannahmen sind natürlich, also da wir häufig in so einem defizitären Bereich ja unterwegs sind, sind die Vorannahmen häufig, dass Menschen sich durch Führung, durch Zeigen von so machst du es richtig ändern können, weil es letzten Endes auch verständlich ist, weil die Verzweiflung ja auch ein bisschen darüber da ist, dass der Entwicklungsweg nicht so ist, wie man sich gewünscht hat. Und solche Systeme natürlich auch nur dann funktionieren, wenn sich Eltern und auch ErzieherInnen ja als kompetent erleben und damit eine Kompetenzzuschreibung auf der Seite funktioniert, bedeutet das ja zwangsläufig, dass die andere Seite dann inkompetent sein muss. Ne? Also so hingehend ist das auch ein Stück weit eine gesunde Erhaltungssichtweise erstmal. Und ja auch gut, dass der Staat ja auch an der Stelle erkannt hat, da schicken wir auch Hilfe. Als derjenige, der hilft, ist es natürlich eine andere Frage. Da kann ich ganz klar sehen, Entwicklung, wie der Name ja schon sagt, da ist was, was man auspacken kann, ne, was vielleicht ein bisschen verwirrt ist, was ein bisschen verdüttelt ist, was man sozusagen befreien kann, was sich auch vergrößern kann. Ne, da sind wir bei den Haltungen eigentlich auch schon stark angekommen. Da ist etwas, was auf jeden Fall auch noch Raum bekommen kann, und zwar etwas, was schon da ist, was sich vergrößern kann und nichts, was ich mitgebracht habe. Und so hingehend ist das ja meine Aufgabe, den Rahmen dafür zu geben, dass diese Entwicklung dann möglich wird. Und das ist natürlich gerade in dem Alter, aber wahrscheinlich auch immer eine Frage von Beziehung dann. Wenn keine Beziehung hergestellt werden kann, dann kriegt man das eben auch nicht hin. Und ich sage häufig auch, da einer von beiden bezahlt wird, nämlich wir als Frühförderer, haben wir auch die Aufgabe. Ne? Also das ist auch ein relativ einfacher Satz, sage ich halt grundsätzlich, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet, was zusammen entwickelt, kann man sich immer fragen, wer wird jetzt hier bezahlt? Und derjenige, der bezahlt wird, hat immer die Aufgabe. Ne? Nicht das Kind hat die Aufgabe, auch nicht die Eltern haben die Aufgabe, weil die werden auch nicht bezahlt. Ne? Also die Aufgabe liegt grundsätzlich immer bei uns. Wenn ein extra Weg zu gehen ist, dann müssen wir den halt machen. Wenn man das so für sich erstmal klar hat, im Zweifelsfall ist der Satz ja auch so einfach, dass man sich nochmal überlegen kann und nochmal kurz angucken kann, halt, wie ist die Situation hier, ah, ich werde bezahlt, na gut, dann ist Entwicklung im Zweifelsfall auch Beziehungsarbeit. Ne? Und da würde ich jetzt Arbeit auch mal als positiven Begriff tatsächlich verstehen, weil es eben bedeutet, ich investiere da auf jeden Fall. Ne, wir haben ja jetzt auch nicht nur Kinder, wo man aus natürlichen Instinkt sofort sagen würde, ach ja, super, mit dem Kind möchte ich jetzt viel Zeit verbringen. Das muss einem, wobei ich sagen würde, dass das bei einer Frühförderung schon so ist, dass die Begeisterung für Kinder immer so groß ist, dass tatsächlich in jedem Kind genau dieser Kern auch gesehen wird, der entwickelt werden kann. Aber genau diesen Blick überhaupt anzunehmen und nämlich sich nicht abschrecken zu lassen von Verhaltensbesonderheiten oder von Sachen, die einen selber halt triggern, sondern bei der Entwicklung des Kindes zu bleiben und mit dem Kind zusammen einen Lernweg zu bestreiten, das ist ja das, auf das man sich einlassen muss. Und das ist dann manchmal tatsächlich auch Arbeit.
Ja, was ich daran auch so herrlich beispielhaft finde, ja, wir. Das Modell der Haltung beschäftigt sich ja auch mit Entwicklungspsychologie und sagt, dieser Vorgang, den du beschreibst aus der Frühförderung, der zieht sich ja bis ans Lebensende durch. Ist uns nicht immer so bewusst, ja. Und gleichzeitig haben wir ja dann doch immer diesen Anspruch an die anderen, sich mal zu entwickeln. Ja, die sollten mal anders sein. Und das ist ja auch das, auf das ich immer wieder stoße, wenn ich in Organisationen gehe. Also, ich sage mal, das Problem ist immer der sogenannte Herr Müller, ja, dem man ja schon alles versucht hat, der sich einfach nicht entwickeln will. Und die Vorannahmen gehen ja eher Richtung Zusammenfalten als Richtung Entfalten, ja. Und dass da so gedacht wird, ja, wir brauchen Führung, was du genannt hast, Vorbild und dann eben auch oft Appelle. Ich sag's dann oft genug und dann müssten die ja mal. Und wenn ich aber dann Leute darauf aufmerksam mache, wie ist denn bei ihnen selbst geschehen, die Entwicklung, dann sagen sie, oh ja, das waren Beziehungen. Ich wurde von jemandem gesehen. Ich hatte einen Mentor, der sah mich anders, der machte mich auf Möglichkeitsräume aufmerksam oder ich hatte eine Krise und es war Arbeit, ich habe an mir gearbeitet und es dauerte eine Weile. Also, dass wir das aus der Erfahrung schon kennen, aus der eigenen Entfaltung, aber in unseren Vorannahmen über das, wie sich andere zu verändern haben, eben dann plötzlich ganz andere Annahmen haben.
Ja, es ist ja auch eine gängige Annahme bei Babys schon, dass die durch Nachahmen lernen. Und da hat man ja im Grunde auch schon festgestellt, es ist genau andersrum. Die Erwachsenen um das Baby herum, die ahmen die ganze Zeit das Baby nach. Also die Richtung ist einfach anders. Und wenn man sich anschaut, wie unsere Wahrnehmung grundsätzlich arbeitet, ist es ja auch einfach so, dass wir den Großteil von externen Daten gar nicht nutzen, sondern interne Daten halt zu unserem Wahrnehmungsorgan schicken. Also eigentlich fragt das Gehirn das Auge, sag mal, ist da draußen wirklich das, was ich denke? Und sieht das so aus? Es hat auch extrem praktische Vorteile, wenn man beispielsweise Tennis spielt und der Tennisball einem entgegenkommt, dann ist es wenig hilfreich, das Schattenspiel auf dem Ball wahrzunehmen. Und deswegen sagt sich das Gehirn dann einfach, der ist gelb. Ne? Also da gucke ich nicht mehr nach, der ist gelb. Ich konzentriere mich auf die Bewegung, die ist das Entscheidende hier. Wenn wir das nicht tun würden, hätten wir den halt einfach direkt im Gesicht. Ne? Und dementsprechend hat das schon seinen Sinn, aber das heißt, wir sind ja schon leicht monadisch im Sinne von Leibniz unterwegs, dass wir eigentlich nur die Welt da draußen befragen, ob sie wohl ungefähr so ist, wie wir meinen, dass sie ist. Und da hilft es natürlich wenig, wenn man denkt, ich könnte jemandem, der seine Welt so wahrgibt, von außen sagen, wie er zu sein hat. Da würde ich mich ja auf, also wenn wir das mal in Prozentzahlen ausrechnen, sind es 83% interne Signale zu 17% von außen, würde ich mich nur auf diese 17% konzentrieren. Ich versuche über 17% die anderen 83% dann zu steuern. Das würde man im Normalfall bei Systemen nie versuchen, so anzusetzen. Also die Wahrgebung findet immer in dem anderen statt. Und dementsprechend kann ich ihn maximal irritieren mit dem, was ich draußen mache und vielleicht dazu führen, dass es eine andere Wahrgebung gibt. Aber ich muss darauf setzen, dass derjenige in seinen internen Prozessen das ändert.
Ja, eine interessante Vorstellung, ja, dass ich nur zu 17% Zugang habe zu dem System des anderen, jetzt so ein bisschen übertragen, ne? Weil das andere findet in der Person selbst statt und in uns selbst ja auch. Ja, wir sind ja auch dann zu einem Großteil in unseren eigenen Vorstellungen gebannt von dem anderen und wie der andere zu sein hat.
Genau, und das, was zwischen uns ist, ist das soziale System. Und in dem findet dann auch das, was wir Behinderung nennen würden, statt. Das ist weder das System des anderen erstmal noch mein System, sondern das, was dazwischen ist. Und dementsprechend habe ich aber auch wiederum die Chance, das dazwischen zu ändern. Ich kann den Zugang anders wählen und den Zugang dann nutzbar für beide Seiten machen. Und ich muss halt gleichzeitig immer wissen, dass ich mir die Welt genauso konstruiere. Das heißt, alles, was ich bei dem anderen beobachte, das Verhalten insbesondere, ist auch nur eine Kommunikation. Ich interpretiere das, was das Kind gerade macht, als das und das Verhalten. Je mehr Wissen ich über Verhalten habe, desto eher bin ich in der Lage, das auch einzusortieren. Ich kann zum Beispiel erkennen, dass ganz viel von dem, was als verhaltensauffällig gesehen wird, einfach ein normaler Teil der Verhaltensentwicklung ist. Aber ich muss das auch immer aktiv einschalten, weil erstmal neige ich dazu, das zu sehen und direkt zu interpretieren. Und zwar ohne gefragt zu werden. Und deswegen ist auch ein Teil einer gut laufenden Frühförderung, dass man in eine Position kommt, in der man sich sozusagen selbst versucht zu beobachten, während man das Kind beobachtet. Also mit welchen Vorannahmen arbeite ich hier? Man kann das Vorteilsbewusstsein zum Beispiel nennen, dass man halt einfach herausfindet, was sind Sachen, die mich selber triggern, erfahrungsgemäß? Worauf achte ich immer? Dass man bewusst auch woanders drauf achtet. Es kann auch hilfreich sein, sich während der Förderung selber Notizen zu machen, weil man während des Notizmachens sich auch selber beobachtet, also und auch was festschreibt. Es kann auch hilfreich sein, vor der Förderung aufzuschreiben. Ich denke, wenn ich das und das mache, also beispielsweise die Holzbahn mitbringe, denke ich, dass wir die aufbauen, die nicht fliegt. Und wenn ich das dann nachher lese, dann muss ich sagen, oh, das war wohl nicht so gut in meiner Vorhersage. Und dann lerne ich daraus ja. Und daraus baut sich ein Gefühl auf. Bauchgefühl ist es nicht. Das ist nichts, was der Bauch entscheidet. Das ist schon ein Teil der bewussten Wahrgebung von Welt. Und ich nenne es häufig Intuition, tatsächlich, die sich über ständige Beobachtung, die aber auch auf ihre eigenen Fehler achtet, dann langsam einstellt. Und dann kann ich Sachen noch nicht klar benennen vielleicht, aber ich habe eine Intuition, was jetzt der nächste sinnvolle Schritt sein könnte und lerne dann ja daraus wieder, ob der nächste sinnvolle Schritt tatsächlich dahin gekommen ist, wo ich das gerne wollte.
Das heißt, in deinen Angeboten, die du einem Kind machst, ja, schaust du auf dein Subjektivitätsbewusstsein. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich dieses und jenes tue, könnte dies und jenes geschehen. Aber deine Vorannahme zeigt sich nicht, sondern du gehst in Resonanz mit dem, was das Kind jetzt wirklich draus macht und damit, was in dieser Beziehung neu entstehen könnte, und schaust dann, welche anderen Angebote vielleicht in dir dann erscheinen, ja.
Genau, es ist also der Versuch, sich so eine Toolbox dafür zu schaffen, wie man sowas hinbekommt. Durch jahrelange Erfahrung, denke ich, kriegt man das auch immer mehr hin, ohne dafür ein extra Tool zu nutzen. Aber es ist tatsächlich das, ne, du hast auf die Systemtheorie angesprochen. In der Systemtheorie benutzt Luhmann dafür die Beobachtung dritter Ordnung. Die Beobachtungen sind nie höherwertig.
Vielleicht beschreibst du die kurz. Was ist erste, zweite, dritte? Ja.
Die Beobachtung erster Ordnung ist, ich unterscheide etwas anhand einer Bezeichnung. Also ich kann sagen, Spielzeugauto. Ne? Es ist ein bisschen unklar, von was ich das unterschieden habe. Das weiß man jetzt nicht, was auf der anderen Seite der Unterscheidung war. Aber ich habe mich entschieden, das Spielzeugauto zu nennen. Das ist eine klassische Beobachtung erster Ordnung. Es wird einfach etwas benannt und von seiner Umwelt sozusagen getrennt und wahrgenommen als Einheit. Ne? Also im Grunde schafft die Beobachtung erster Ordnung immer eine Einheit. Die Beobachtung zweiter Ordnung kann jetzt beispielsweise sich diese Beobachtung nochmal anschauen. Dann kann ich sagen, oh, was habe ich mir denn da angeschaut? Und dann sehe ich plötzlich, oh, das sind Räder und eine Karosserie. Dann zerlege ich diese Einheit in eine Vielheit von Einzelteilen, die aber wiederum dann eine Einheit bilden. Und so hingehend ist sie genauso blind für das, was sie unterschieden hat. Und sie schafft wieder eine Einheit, die vorher nicht unbedingt da war in der Welt, sondern durch den Blick entsteht. Ich kann aber auch in der Beobachtung zweiter Ordnung jemand anderes beobachten, wie der beobachtet, und dann sehe ich, was der alles nicht sieht. Ne? Also jemand, der gerade nach links und rechts schaut, um über die Straße zu gehen, dann im letzten Moment nochmal nach links schaut und dann kommt von rechts halt ein LKW, das kann ich sehen, wenn ich hinter ihm stehe, und ich kann sehen, dass er es gerade nicht sieht. Das ist auch eine Beobachtung zweiter Ordnung. Trotzdem kann ich zum Beispiel auch nicht sehen, was hinter mir ist. Ne? Also es ist keine überlegene Sache. Und die Beobachtung dritter Ordnung, die ist ein extremer Spezialfall. Da wird das System selber mit in den Blick genommen. Und es wird sozusagen deutlich, was das System nicht sehen kann. Also im Grunde sehe ich, was ich nicht sehen kann. Oder besser, ich sehe, dass ich das nicht sehen kann und kann dieses mitdenken. Das war jetzt ein kleiner Theorieteil, jetzt sind alle abgeschaltet. In der Förderung bedeutet das ganz klar, dass ich gleichzeitig erkennen kann, was ich alles hier nicht wahrnehme von dem, was gerade da ist, was meine Vorannahmen sind und auch, dass ich das, was ich beim anderen sehe, auch schon interpretiert habe. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als das festzustellen. Ich mache aus dem, was ich da sehe, eine Einheit. Ich sehe es als sein Verhalten, ich fühle mich gestört von seinem Verhalten, aber das Verhalten ist einfach etwas, was zwischen uns ist und was ich so interpretiere. Jemand anders wird es anders interpretieren. Und in dem Moment, wo ich es schaffe, diesen Blick rauszumachen, kann ich auch mich besser von diesem Handlungsdruck befreien und sofort intervenieren wollen.
Also dein Zutun, deinen blinden Fleck erkennen, ja, dass die Bewertung, die vielleicht hoch differenziert ist, ja, trotzdem noch innerhalb deiner Subjektivität stattfindet und damit auch deine eigenen blinden Flecken noch nicht mit einschließen kann, ja, weil du ein System bist, was eben nicht alle sehen kann und nicht außerhalb von sich gucken kann. Ja.
Und wenn ich das anerkenne, bin ich ja genau bei dem, dass ich auch erkenne, ich habe das Ergebnis gar nicht in der Hand. Es wäre völlig vermessen anzunehmen, ich hätte das Ergebnis in der Hand, ne, weil ich eben auch viele Teile gar nicht sehe. Und umso wichtiger wird es, sich bewusst zu entscheiden für das, was man gerade macht. Und das alles, ne, niemand kennt die Zukunft, niemand weiß, wo es hinführt. Man kann nur Wege dahin versuchen zu bestreiten. Und wenn ich in einer Unsicherheit eine Entscheidung treffe, und das ist im Fall von Entwicklung immer der Fall, ich entscheide mich dafür, das jetzt gerade zu versuchen. Das bedeutet, ich entscheide mich auch gegen andere Sachen. Dann bedeutet das immer, dass in mir auch so ein innerer Flurfunk unterwegs ist, der sagt, warum machst du das denn gerade? warum machst du denn nicht das? Und genau dieser innere Flurfunk ist ja ein Zeichen dafür, dass ich mich in Unsicherheiten entschieden habe. Ja, wenn es keinen Flurfunk geben würde, dann wäre es eine 100% Entscheidung gewesen.
Und dann wäre es keine Entscheidung.
Dann hätte es gar keine Entscheidung geben können. Sich das auch bewusst zu machen, ja, natürlich, das bleibt eine Unsicherheit. Entscheidungen in Unsicherheit zu treffen, ist eine Kompetenz, die wir alle brauchen. Und die braucht man eben auch in der Frühförderung.
Und das finde ich auch sehr beispielhaft daran, weil es da ja auch so plastisch ist und weil es natürlich für jede Art von Entwicklung gilt. Also zu wissen, es ist ein unsicher Vorgang. Also ich weiß nicht, was rauskommt. Auch ich kann den anderen Menschen nicht zu was machen. So werde ich auch manchmal gefragt, naja, jetzt möchte man das Modell der Haltung haben. Ist gar nicht so selten. Damit sie uns mal sagen, wie meine Mitarbeitenden dann die richtige Haltung einnehmen. Ja, geben sie uns mal hier den Trick, den Satz, den sonst was. Und du denkst so, ja, nee, kann's nicht geben. Weil du brauchst ja auch den Autonomierespekt. Aber, und das fand ich auch gut, was du gesagt hast oder beispielhaft, dass du den Prozess gestalten kannst, der das vielleicht ermöglicht oder der überhaupt Entfaltung möglich macht.
Ja, und das ist sogar der Teil, für den wir eigentlich beauftragt sind, ne? Also diese Prozessgestaltung ist genau der Arbeitsauftrag, den man ja hat und der muss bewusst gestaltet werden, reflektiert werden und kann dann natürlich auch wirksam sein. Natürlich gibt es wissenschaftliche Studien, die auch zeigen, dass das eine Wirksamkeit hat. Die Regelmäßigkeit, die Zuwendung, die Kontinuität, die da ist, der ganzheitliche Blick, die Familienorientierung, all das sind Faktoren, die nachweislich auch wirksam sind, aber halt nicht zielgerichtet im Sinne einer Maßnahme X, die auf Problem Y losgelassen werden kann, sondern die schaffen nur einen Rahmen. Und der Rahmen ist eben nicht so, dass man ihn für ein Jahr festklöppeln kann, sondern man muss ihn ständig anpassen. Und bereit sein, deswegen ja auch dieses grandiose Scheitern, bereit sein, seine Planung von gestern auch über den Haufen zu werfen, weil man jetzt meint, neue Erkenntnisse zu haben.
Das finde ich auch sehr schön illustriert. Also diese Aufgabe von Zielen, das hat so zu sein, ja, und das können wir jetzt greifen, sondern iterativ mit unerwarteten Ergebnissen umgehen zu können, grandios zu scheitern, ja, aber gleichzeitig schon eine gewisse Sicherheit haben über eine Hinführung in wirksamkeitswahrscheinliche Prozesse, schon in einer, ich sag mal, absichtsvoll in eine absichtslose Richtung gehen zu können.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, ja. Genau das wäre die Idee.
Was du auch noch gesagt hast, und das fand ich auch interessant, was macht's mit dir, wenn du in diese Haltung gehst?
Ja, also im Grunde ist das natürlich eine riesige Lernmöglichkeit für einen selbst, in die Haltung zu gehen. Also wie es ja klassisch auch immer ist, wenn man jemand anders etwas erklärt, lernt man dabei ja mehr als derjenige, dem man es erklärt. Das ist ja auch ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Kindern, Sachen zu wiederholen, Sachen anderen zu erklären, da diesen Zugang zu haben. Und genauso ist es natürlich für uns als Erwachsene. Wir lernen mit jeder Förderung, mit jedem Kind. Jedes Kind hat eine andere Idee von Welt, hat einen anderen Zugang zur Welt, setzt Sachen anders um und man kann von jedem Kind etwas lernen und man kann über sich unheimlich viel lernen, weil gerade dieses Aushalten von, ich würde doch jetzt ganz gerne einfach mal kurz sagen, wie man es richtig macht, das einfach mal auszuschalten und auch eine Geduld zu haben, dass ein Prozess eben nicht morgen da ist, wo ich ihn gerne hätte, dass es eben nicht in dem Sinne, wie der Name vielleicht nahelegt, heilen kann, sondern es um eine ganzheitliche Betrachtung geht und die Gestaltung eines gemeinsamen Weges, da kann man ganz viel über sich selbst herausfinden, ja.
Und welchen Vorannahmen begegnest du denn da auf Elternseite? Weil ich könnte mir vorstellen, für die ist das vielleicht auch eine neue Art, auf ihr Kind zu schauen. Und die lernen ja auch dabei vielleicht eine andere Art von Akzeptanz oder eine andere Art von lernender Haltung.
Ja, es ist ein ganz wichtiger Teil auch, mit allen Beteiligten darüber zu sprechen, was wir gerade sehen. Auch da überhaupt ein gemeinsames Bild zu entwickeln, dass man auch kleine Fortschritte auch überhaupt wahrnimmt, die da sind. Die werden ja häufig, ne, man kennt das von der Tante, die dann nach 2 Jahren wiederkommt und sagt, hopp, bist du aber groß geworden. Da wird dieser Aspekt der Veränderung stark hervorgehoben, aber ansonsten sind diese kleinen Veränderungen, die da sind, ne, dass jemand wächst, sieht ja kein Mensch. Ne, steht ja nicht am nächsten Morgen auf und dann sagt man, boah, du bist aber groß geworden, ne, sondern plötzlich passen die Klamotten nicht mehr, daran merkt man es dann. Ne. Es ist ja ein ständiger Prozess, der stattfindet und da halt auch neben diesen großen Meilensteinen, die jedem sofort einfallen, kleine Entwicklungsschritte deutlich zu machen und ein Gespür dafür zu bekommen, dass es dem Kind gerade gut geht. Ne? Also, dass es ihm gut geht in seiner Entwicklung. Das ist schon ein wichtiger Teil der gesamten Situation. Wenn allen erstmal klar wird, dass es dem Kind gerade gut geht, dann sind wir schon auf einem guten Weg auch.
Das macht jetzt ein ganz tolles Bild für mich auf, weil ich ja auch oft erzähle, ja, denk mal in kleinen Schritten bei Kulturveränderung oder Organisationsentwicklung und nicht so, jetzt muss ja mal alles anders sein, ja, so, jetzt sollten wir doch endlich mal, wo du sagst, nee, es sind die Mikrointerventionen, die hier mal ein anderer Check-in, hier mal ein anderes Format, hier an Duzen anstatt Siezen, ja, das sind oft so Dinge, die erstmal so nebensächlich erscheinen, aber ganz große Unterschiede machen. Und jetzt hast du mal nur einen Aspekt dazu genommen, den werde ich jetzt in Zukunft auch nehmen und dass es uns dabei auch gut geht.
Ja, also warum sollte es uns dabei nicht gut gehen? Ne? Also warum machen wir das denn? Wir machen das ja, wir leben ja im Jetzt. Unser Gehirn lebt im Jetzt, ne? Und warum sollten wir es im Jetzt dann nicht gut haben? Und gerade wenn man erkannt hat, dass wir das Ziel ja sowieso nur grob anpeilen können, macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, ein Ziel, das wir vielleicht sowieso nie erreichen, als Glücksmoment zu nehmen. Sondern wir müssen den Weg ja feiern, weil während der Weg gegangen wird, entscheidet sich ja, ob der Weg noch richtig ist. Ne? Wenn das Gelände nicht zur Karte passt, hat das Gelände recht, heißt es ja. Nur weil ich mir vorher überlegt habe, dass ich da durchgehen kann, wenn dann Sumpf ist, dann muss ich mich halt anders entscheiden. Ne? Und hätte ich aber den Weg jetzt so abgefeiert, dann würde ich da stehen und wäre verzweifelt. Stattdessen ergibt sich gerade ein neuer Weg und ich kann trotzdem weitergehen.
Ist ja in Unternehmen auch so, dass Entwicklung manchmal als Belastung gesehen wird. Oh, jetzt das auch noch. Ja, und vielleicht kann man das ja auch reframe. Ja, lasst das weg, wobei es euch die Kommunikation weglassen, mit denen es euch nicht gut geht. Übereinander reden, komische Meetings, wo du keine Lust hast. Und tut Dinge mit, wo es euch miteinander gut geht.
Das sollten wir generell mehr tun. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich finde diese Unterscheidung Work-Life-Balance ja auch immer irritierend, weil das ja so tut, als wäre Arbeit etwas, was nicht Leben sein kann. Um zwei Dinge miteinander in Balance zu bringen, könnte ja nicht gleich sein. Und für mich umfasst Leben einfach auch Arbeiten und auch Care-Arbeit und auch Sex. Ne, das sind die wichtigsten Sachen erstmal. Dann noch ein paar andere Sachen, aber die müssen ja schon stattfinden können. Diese Work-Life-Balance-Geschichte führt da ja in ein komisches Bild auch von seinem Arbeitsleben. Dann darf das wahrscheinlich auch gar keinen Spaß machen.
Ja, das ist ja so die Arbeit als Bürde im Schweiße deines Angesichts. Ne? Ich denke auch mal, wie viel biblisch-feudales Denken in uns noch so lebendig ist. Ne? Wenn du das so vergleichst, wie sich Frühförderung in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren so entwickelt hat, ja, dann ist das ja auch parallel wahrscheinlich zu der Entwicklung, die wir in der Gesellschaft gesehen haben.
Ja, die gesellschaftliche Sicht hat sich in den letzten Jahren sicherlich stark gewandelt. Also die Frühförderung selbst kommt aus der Sonderpädagogik. Und dementsprechend, wie der Name schon sagt, da wurde ein besonderes Programm aufgesetzt. Nachdem man ein besonderes Programm aufgesetzt hatte, kam man dann auf das Normalisierungsprinzip. Das heißt, man erkannte, eigentlich macht es doch auch Sinn, normale Wochentage, Urlaub und sonstige Sachen auch zu etablieren. Und über diese Normalisierung ging es dann weiter zu Integrationsbewegungen. Das heißt, ein Kind mit Förderbedarf sollte halt in Kindertagesstätten dann auch stattfinden können, ich sage das mal so. Und das bedeutet, dass halt auf 14 Regelkinder dann 4 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf kamen und eine Heilpädagogin dazu eingestellt wurde. Und schließlich ändert sich jetzt ja mit Inklusion oder auch mit der gesellschaftlichen Sicht auf Behinderung. ja, da stocke ich jetzt gerade, weil ob die gesellschaftliche Sicht auf Behinderung sich wirklich schon geändert hat, das kann ich noch nicht mal sagen, aber die Diskussion von Behinderung hat sich auf jeden Fall geändert. Ne? Also im Grunde ist so über diese Idee von Salutogenese auch im Grunde, ne? Dass man sich eben nicht mehr fragt, was ist Krankheit, sondern was ist denn Gesundheit? Ne? Und wie kann ich den Zustand von Gesundheit herstellen? So hat man halt auch neben dem Krankheitskatalog, die Weltgesundheitsorganisation hat ja den ICD aktuell 10 beziehungsweise 11, indem man halt nachschlagen kann, ich habe eine Grippe, das kann ich kodieren, hat die Weltgesundheitsorganisation gesagt, wir machen auch einen Katalog für funktionale Gesundheit. Und die Idee dahinter ist halt, dass im Grunde jeder Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens mal von irgendwas behindert wird und dass man dann auch passend schauen kann, wo müssen wir jetzt unterstützen. Und wie sieht die Leistungsfähigkeit unter Unterstützung aus? Also du trägst ja beispielsweise eine Brille, das ist ein völlig anerkanntes Hilfsmittel, ne? Und keiner wird von dir verlangen, dass du jetzt ohne Brille durch die Gegend laufen sollst. Ne? Also dieses Hilfsmittel ist anerkannt und kompensiert dann die Problematik, die du hast. Und so gibt es natürlich auch andere Hilfen, die Sachen unterstützen können oder ausgleichen können. Und dieser Blick hat sich so hingehend geändert, dass man eben, ich hatte das vorhin ja schon mal mit der Verkehrsbehinderung gesagt, dass man im Grunde wegkommt von der Idee, dass Behinderung etwas ist, was sich dem anderen als Label antackern kann, sondern dass das etwas ist, was zwischen uns ist und dementsprechend wie eine Verkehrsbehinderung auch. Ne, wenn ich im Stau stehe, fahre ich nachher nicht zur Werkstatt und sage, boah, mein Auto, das funktioniert doch gar nicht. Ständig stehe ich im Stau, sondern ich erkenne, um 7.30 Uhr in Berufsverkehr zu fahren, ist einfach eine doofe Idee. Entweder kann ich meine Arbeitszeiten ändern oder ich versuche einen anderen Weg. Oder ich lebe damit, dass wenn ich diesen Weg immer gehen muss, dass ich da im Stau stehe. Diesen Ansatz zu ändern, das ist ja letzten Endes dann das, was Inklusion ja auch eröffnet, dass man eben erkennt, jeder Mensch braucht zu einem gewissen Zeitpunkt seines Lebens Unterstützung und wir können gucken, wie wir die jeweils geben können.
Ich finde das Bild, was du aufgemacht hast mit dem Straßenverkehr, ganz schön, wenn wir sagen, ja, unsere Gesellschaft ist ja auch ein System, was in eine gewisse Art und Weise führt oder gewisse Weise bedient werden muss. Und wir gehen immer davon aus, dass das alle können müssen. Ja, dass alle irgendwie dieses System jetzt bedienen können müssen, obwohl es vor, was weiß ich, 200-300 Jahren noch gar nicht so gegeben hat. Und wir merken ja immer mehr, dass bestimmte Leute das nicht bedienen können, aus was für Gründen noch immer. Und dass das dann eben als dysfunktional auf irgendeiner Weise definiert wird. Ja, und das ist natürlich auch so eine schräge Perspektive. Sind wir lebensdienlich oder versuchen wir permanent Systeme zu bedienen und die Systemkompatibilität für einen Maßstab an Gesundheit zu machen? Ja, obwohl diese Systeme, ich sag mal, artifiziell sind oder im Moment in gewisser Weise überhitzt, weil alle keine Zeit haben. Ne? Und wir sagen, ja, nee, du musst trotzdem mehr und schneller und so weiter. Und aber gleichzeitig merken, dass sich bestimmte Leute einmal entziehen oder auch gar nicht Systemkompatibilität haben, die wir so mal allgemein hin unterstellen, dass die zu sein hat. Ja?
Man kann ja sogar weitergehen. Also ich meine, der Mensch kommt als nicht allein lebensfähiges Wesen zur Welt. Und was hat sich die Evolution dabei gedacht? Also warum wird das wohl gemacht? Da scheint doch der Sinn zu sein, von Anfang an klar zu machen, dass wir uns gegenseitig brauchen. Dass eben die Vernunft eines Einzelnen uns nicht über irgendeine Ziellinie trägt, sondern wir brauchen uns gegenseitig. Und die Annahme, dass jemand alleine ein System verstehen kann und bedienen kann, das ist die falsche Annahme meiner Meinung nach. Und die lässt sich für mich auch, wenn man an Evolution glaubt zumindest, lässt sich die schwer behaupten, dass ein Mensch alleine irgendwas macht. Wir sind immer in einem Netzwerk eingebunden und brauchen immer andere Menschen und sollten dementsprechend auch direkt ko-kreativ versuchen, etwas zu machen und Streit auch nicht vermeiden, weil Streit auch positiv ist, um Ko-Kreation überhaupt hinzubekommen. Wenn wir alle einer Meinung wären, das wäre eher unwahrscheinlich. Und letzten Endes ist es einfach unwahrscheinlich, dass einer alleine die beste Lösung hat.
Ja, ich glaube, da ist viel drin in dem, was du sagst, dass dieses freie, individuelle Ich, das wir braucht, in dem es existieren kann und dass uns da ja manchmal der Blick für verloren geht, ja, oder wir ein ideologisches Wir formen wollen, ja, was eben gewisse Meinung unterdrückt oder Vielfalt unterdrückt und irgendwas versucht zu vereinheitlichen. Aber dieses Ringen um Entwicklungsräume für Vielfalt, ja, in einem Wir, das ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Richtung.
Ja, und da ist natürlich Inklusion ein wichtiger Aspekt, der eben jedem und jeder auch den Raum gibt und auch erkennt, dass jeder und jede was beitragen kann und dass wir eben darauf angewiesen sind, möglichst viele Perspektiven auch einzusammeln, um vernünftige Lösungen für die Zukunft zu finden.
Das finde ich schön gesagt. Wenn du so die Frühförderung als Ganzes anguckst in unserer Gesellschaft, wie siehst du die Entwicklung und was wünschst du dir vielleicht auch für die Zukunft?
Ja, also der Bedarf an Frühförderung wird auf jeden Fall in den letzten Jahren nicht kleiner. Das kann man schon feststellen, was ja häufig an den Rahmenbedingungen auch liegt, die wir als Gesellschaft so schaffen. Ich hoffe mal, dass wir da grundsätzlich auf einem guten Weg sind. In der heilpädagogischen Hilfe sind wir auch stark in der Inklusion. Das ist ein großes Thema und ich glaube auch, dass in der Region da niemand an uns vorbeikommt, der Inklusion denken will. Aber so ein Angebot wie Frühförderung kommt für eine Inklusion ja immer einen Tacken zu spät. Also das Kind wurde ja schon einmal als auffällig gesehen. Das ist also schon die erste Exklusion losgegangen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir halt solche Einrichtungen wie die Frühförderung haben, die meiner Meinung nach Exklusionsverweigerer sein sollten. Ich sage das ganz, ganz gerne immer, wir stellen uns an die Hintertür und versuchen zu verhindern, dass eine weitere Exklusion daraus wird. Ja, aus einer Exklusion soll keine Exklusionsbiografie werden. Und da muss ich auch ganz demütig sagen, das gelingt uns auch nicht immer. Teilweise ist das dem System geschuldet, teilweise auch unseren eigenen blinden Flecken, dass wir es nicht früh genug erkennen. Aber grundsätzlich glaube ich, es ist wichtig, das Thema Inklusion weiter voranzutreiben. Aber wenn man Inklusion will, auch jemanden an die Hintertür zu schicken und zu sagen, pass auf, was kommt da vorbei, warum kommt das vorbei, können wir daran was ändern?
Das heißt Exklusion, also Menschen, die dann nicht mehr als zugehörig vom System gesehen werden, wo man sagt, ja, die gehören jetzt nicht mehr dazu, ja.
Genau, die teilweise auch für die Systeme ja gar nicht zu sehen sind. Ne? Also wo es deswegen auch keine Antwort des Systems gibt. Ne? Sie werden einfach nicht mehr wahrgenommen in ihren Bedürfnissen. Ne? Und dieses Phänomen nennt man ja auch Systemsprengen. Da muss man mal aufpassen, dass es nicht falsch verstanden wird als Personen, die das System sprengen, sondern das System hat halt Lücken oder Schwachpunkte und die werden dadurch aufgedeckt durch diese Prozesse. Und wir müssen als Gesellschaft da viel investieren, solche Schwachstellen auch auszubessern. Und wir bekommen das natürlich zum einen hin, wenn wir uns darauf einigen, dass wir Inklusion richtig finden, weil Inklusion bedeutet ja, dass jeder Mensch mit all seinen Bedürfnissen auch ein Recht hat zur Entwicklung und die notwendige Förderung immer bekommt. Das einfach auf den Bereich von Behinderung zu denken, ist ja eine völlige Fehlinterpretation des Begriffes. Da sind ja genauso die ruhige Marie, die nie jemanden stört, gemeint, die auch ein Anrecht hat, in ihrer Entwicklung gesehen zu werden, wie vielleicht irgendein hochbegabtes Kind, das Probleme in dem System bekommt. Ist einfach jeder gemeint mit Inklusion. Und das ist also schon mal ein erster wichtiger Schritt, dass wir bereit sind, den Weg zur Inklusion als Gesellschaft zu gehen. Das bedeutet aber meiner Meinung nach zwingend auch, dass wir auch eine Truppe an die Hintertür schicken, weil Inklusion halt auch einen blinden Fleck hat. Und der fällt dem System halt nicht selber auf. Und da brauchen wir Menschen, die erstmal zumindest versuchen, diese Tür zu finden. Und das ist ja auch schon Sucharbeit. Und dann bereit sind, da das Beste zu tun, dass sie zubleibt.
Ja, wunderbar. Das finde ich eine sehr inkludierende Perspektive. Und ich glaube, du hast heute sehr viel genannt, was auch Menschen, die in anderen Kontexten für Förderung und für Entwicklung stehen, nutzen können, dass eben Entwicklung Beziehung braucht und das Zulassen, dass der andere sich auf seine individuelle Weise ausfaltet und es nicht darum geht, Vorbild zu sein oder Führung zu geben mit Appellen, sondern Raum geben, Raum halten, um zu schauen, wie ich mich vielleicht in der Resonanz selber mitentfalte. Ich danke dir für das schöne Gespräch, Christoph.
Ja, vielen Dank, Martin.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.